Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Und wir beginnen heute mal mit einer nicht ganz so schönen Seite des Reisens. Das Phänomen des Overtourism, des zu viel an Tourismus, habe ich mit Thorsten Philips besprochen, der diese Woche auf den Kanaren unterwegs war. Danach reisen wir in den Norden der USA nach Montana, einem der dünnsten besiedelten Staaten, wo wir uns allerdings keine Bären anschauen, sondern ein Musikfestival. Nach 12 und den Nachrichten reisen wir nach Deutschland, zu einer besonderen Stadt in Brandenburg, und wir werden kreativ. Auf dem Fischland Das Zingst an der Ostsee. Abschließend besuchen wir die glücklichsten Menschen der Welt. Aber warum sind die Finnen eigentlich so glücklich? Ich für meinen Teil bin gerade einfach nur glücklich, dass wir zusammen diesen Sonntagsspaziergang machen. Respektiert meine Heimat. Tourismusmoratorium. Die Kanaren sind am Limit. Mit diesen Slogans sind am gestrigen Samstag zehntausende Menschen auf den Kanarischen Inseln auf die Straße gegangen, um gegen Massentourismus zu protestieren. Auf Teneriffa wurde sogar zu einem Hungerstreik aufgerufen. Der Tourismus bringt den Kanaren zwar viel Geld, aber den Menschen, die dort wohnen, auch einiges an Kummer. Mein Kollege Thorsten Philips war in dieser Woche auf der Kanareninsel Fuerteventura unterwegs und hat mit Einheimischen über den sogenannten Overtourism, also das zu viel an Tourismus, gesprochen. Thorsten, wie überlaufen sind denn die Kanaren gerade?
Ja, vielleicht kommt es auch darauf an, auf welcher Insel man sich befindet. Auf Teneriffa, wo alles schön grün ist, da ist viel mehr los als bei mir hier auf Fuerteventura. Hier ist viel Platz, also das muss man wirklich sagen, hier gibt es auch neben Tourismus nichts außer Fischerei und Ziegen. Es ist hier sehr trocken und die Einheimischen, die leben vom Tourismus. Das haben mir ganz viele Menschen klar gesagt. Sie freuen sich über Touristen, wenn die hier nicht gerade ihren Müll in das Meer schmeißen oder am Strand lassen. Und das übrigens sagt auch das Bündnis gegen den Tourismus-Hype. Auch die vielen Aktivisten sind nicht gegen Touristen, sind nicht gegen das Ob, sondern sie wollen über das Wie diskutieren. Immerhin kamen auf die Kanarischen Inseln im vergangenen Jahr insgesamt etwa 15 Millionen Touristen, Tendenz in diesem Jahr steigend. Vor der Corona-Pandemie waren es aber bereits schon mehr als 15 Millionen Touristenankünfte. Insofern stagniert die Zahl seit Jahren. Vergleichen wir die 15 Millionen Touristen mit den gut 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, sind das gut 7-mal so viele. Und es gibt nach Ansicht der Aktivisten ganz handfeste Probleme. Alberto González ist einer der Aktivisten der Insel Fuerteventura aus der Stadt La Parret. Und er macht sich Sorgen, weil die Menschen gar nicht mehr genug Trinkwasser haben.
Las infraestructuras y los servicios no se han adaptado a este crecimiento poblacional.
Bei diesem Bevölkerungswachstum haben wir ernsthafte Probleme bei der Wasserversorgung. Es besteht die Gefahr, dass die Stromversorgung der Insel zusammenbricht. Tatsächlich kam es auf Inseln wie Tenerife bereits mehrfach zu Staus, Verkehr und Wasserversorgungsprobleme.
Atascos, tráfico, muchos problemas de tráfico en islas como en Tenerife.
Ja, Wasserknappheit ist natürlich ein Problem. Die Regierung könnte vielleicht mehr Entsalzungsanlagen bauen und überhaupt auch mehr für die Infrastruktur machen. Die Landschaft ist wenig grün und eher grau oder dunkel durch die Vulkansteine. Man sieht jedenfalls kaum Einwohner. Es sei denn, man ist in den Städten, wo sie arbeiten. Es ist schon komisch. Man fährt kilometerweit und es sieht alles naturbelassen und menschenleer aus. Dann kommt man an tolle Strände mit türkisfarbenem Wasser und ockerfarbenem Sand. Und da sieht man dann schon auch viele Touristen, aber auch Einheimische. Jedenfalls am Wochenende. Viele Touristen werden aus dem Flieger dann direkt in so ein Urlaubsparadies am Strand gebracht. Und da kommen die dann auch nicht mehr raus und bleiben am Pool oder direkt am Strand. Die Strände sind aber doch nicht ganz so voll wie auf Mallorca oder auch an der Ostseeküste bei uns zum Beispiel. Also hier tobt wirklich kein Handtuchkrieg. Es ist eben vergleichsweise ruhig und nicht überfüllt.
Und warum protestieren die Anwohner dann trotzdem?
Also den protestierenden Gruppen bzw. den vielen Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit und einen begrenzten Tourismus einsetzen, ist wie gesagt erstmal wichtig, auch zu sagen, dass sie nicht gegen Tourismus sind. So werden sie nämlich in der englischen Presse häufig falsch dargestellt. Die sind nicht gegen Tourismus, sondern sie sind gegen die Art und Weise, wie es im Moment läuft, nämlich total ungeregelt. Zum Beispiel erzählt Alberto González auch, dass die Hotels teilweise ihre Fäkalien von den Gästen einfach ins Meer einleiten.
A ver, tal nivel de explotación turístico a veces genera problemas incluso con el tratamiento de las aguas residuales.
Ein solches Ausmaß der touristischen Ausbeutung führt manchmal zu Problemen sogar bei der Abwasserbehandlung, da die Reinigung nicht immer auf die korrekteste Art und Weise möglich ist.
Mucho, más de lo que puede soportar.
Es gibt jetzt auf Fuerteventura keinen klassischen Hotelboom in den letzten Jahren. Es geht aber auch um ein viel schlimmeres Problem für die Einheimischen. Es geht darum, dass sich immer mehr reiche Menschen, zum Beispiel aus Europa, hier Häuser kaufen und dadurch die Immobilienpreise und die Mieten für die Einheimischen so stark steigen, dass sie es sich nicht mehr leisten können. Beispiel: In den letzten 2 Jahren haben sich die Mieten in der Hauptstadt Puerto del Rosario nahezu verdoppelt. Wenn jemand hier eben nur 1.100 Euro im Durchschnitt im Monat verdient, dann kann er oder sie die Miete gar nicht mehr bezahlen, weil die Miete für 2 Zimmer eben jetzt von 400 Euro auf etwa 800 Euro pro Monat gestiegen ist. Und da will Alberto González von der Organisation Faire Mieten eben, dass die Regierung Lösungen anbietet und Regelungen schafft. Gesetze.
Gibt es denn solche Regelungen?
Ja, die Regierung macht im Prinzip nichts. So könnte man es übertrieben sagen oder überspitzt. Es finden kaum Infrastrukturmaßnahmen statt. Viele Dörfer an den Stränden sind ja noch gar nicht miteinander verbunden. Ich bin über eine Schotterpiste mit dem Auto 30 Kilometer weit 1,5 Stunden lang gefahren, weil man dort nur 20 Kilometer pro Stunde mit dem Auto vorsichtig um die Schlaglöcher herumfahren konnte. Es war ein toller, einsamer Strand, aber das zeigt, die Insel Fuerteventura ist halt noch gar nicht infrastrukturell erschlossen. Da wird offenbar viel zu wenig gemacht und aus Sicht der Klima- und Sozialaktivisten wie Alberto González ist die Regierung einfach zu faul und auch nicht mutig genug, gegen die Tourismuslobby vorzugehen. Ohne Proteste ändert sich seiner Ansicht nach nichts. Also, da müssen wir mal abwarten, ob hier in naher Zukunft vielleicht doch die richtigen Schritte für eine nachhaltige Entwicklung kommen oder nicht.
Thorsten Philips war diese Woche auf der kanarischen Insel Fuerteventura unterwegs. Das Gespräch haben wir aus zeitlichen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Dale, go, go!
La Gran Canaria 2, rumbo norte, viento este, donde
tocan la retreta, donde se baila la rama, donde dicen agaete. Ahí es que suena la clave, en una esquina caliente. Eso se pone en candela cuando el perola se enciende, se pone a bailar mi gente.
Que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola.
Manicero, culetos y reincidentes, cuñado con un sobrino, muchachitas estudiantes, borrachitos diligentes. Allí La Habana se asoma en poetas penitentes que quieren salir de pobres, brindando a los parroquianos con versos de rima urgente.
Que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola.
La noche besa el relente, la calle se hace de todo, la vida pregona un son, brindando por los ausentes.
Que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola.
El perola.
Que tú no te pongas sola
en la esquina del perola.
Ich möchte mit Ihnen jetzt über Hosen reden. Ja, das haben Sie richtig gehört. Die Red Ants Pants, übersetzt rote Ameisenhosen, werden im US-Bundesstaat Montana hergestellt von der Selfmade-Frau Sarah Calhoun. Die Idee ist, Arbeitshosen speziell für Frauen herzustellen. Die Hosenmarke ist über die Grenzen Montanas hinaus bekannt, aber auch das Red Ants Pants Festival. Jedes Jahr Ende Juli zieht das tausende Besucher nach Montana. Die Erlöse lässt Sarah Calhoun übrigens in Förderprojekte für Frauen und Mädchen fließen, genauso für Familienbetriebe und Ranches gehen Geld drauf. Wie das Leben vieler Menschen in Montana verändert und wie es beim Red Ants Pants Festival zugeht, das hat Rebecca Hillauer für uns herausgefunden.
Hello, how are you guys?
Ich bin in White Sulphur Springs, Montana, im Laden für Red Ants Pants, rote Ameisenhosen. Das sind Arbeitshosen für Frauen. Ein Paar kommt nach mir zur Tür herein. Die beiden sind genauso erstaunt wie ich, denn die Regale im Laden sind wie leergefegt. Die Hosen finde man an diesem Wochenende an einem Stand auf dem Musikfestival, erklärt die Verkäuferin.
Yes, everything has been shipped out there.
Dazu muss man wissen, Hosen und Musikfestival sind beides die Idee von Sarah Calhoun. Den Namen Red Ants Pants hat die Unternehmerin gewählt, weil beim Tiervolk der roten Ameisen die Männchen nach der Begattung sterben und die Weibchen dann die ganze Arbeit leisten.
What is special about them? The fact that they are made to fit women
Was das Besondere an den Hosen ist, sie sind für Frauenkörper gemacht, sind strapazierfähig, haben viele Taschen für Stifte und Werkzeug. Auch Motorradfahrerinnen tragen sie, weil sie etwas besseren Schutz bieten.
Begonnen hatte alles im Jahr 2005, als Sarah Calhoun nach White Sulphur Springs zog. Ein 900-Seelen-Ort von Ranchern und Farmern, hunderte von Kilometern von der nächsten Stadt entfernt. Calhoun, die selbst auf dem Land groß geworden war, hatte es immer gestört, dass die normalen Arbeitshosen, die für Männer geschneidert sind, bei ihr überall zwickten. Surviving in the middle of nowhere.
Some people do. Ein Bus-Shuttle bringt mich zum Einlass. Dort begegne ich der begeisterten Theresa.
Jedes Jahr frage ich mich, warum komme ich her? Es gibt keinen Schatten, es ist buchstäblich eine Rinderweide. Überall liegen Kuhfladen herum. Es ist staubig. Aber die Leute und die Musik machen das alles wett. Es ist eine Art Hippie-Cowgirl-Ding. Ich genieße es voll.
It's cute. I don't know. I just enjoy it. I just really do.
Und tatsächlich, auf dem riesigen Grundstück, auf dem sonst Rinder weiden, stehen jetzt zwei Musikbühnen, Verkaufsstände, Biertische und bunte Klappstühle. Die Musik reicht von Country über Blues und Rock bis Soul. Auf dem Programm auch traditionelles Heuwagenfahren und Hufe beschlagen. Es gibt eine Künstlerecke, einen Holztanzboden und ein Kinderzelt.
Ich mag die Art von Leuten, die zu diesem Festival kommen. Es gibt keine Betrunkenen, die randalieren. Die Leute interessieren sich wirklich für die Musik. Ich treffe mich hier jedes Jahr mit denselben Freunden.
Eine von ihnen ist Rachel, die wie Theresa in dieser Gegend lebt.
White Sulphur Springs war vor Sarah Calhoun nur eine unbedeutende kleine Stadt in Montana. Viel war hier nicht los. Sogar die heiße Quelle war nicht sehr gefragt. Sarah hat wirklich das Gesicht dieser Stadt verändert.
Die Geschäfte in der Stadt profitieren enorm. Die Einnahmen von diesem Wochenende reichen ihnen für ein ganzes Jahr. Und sie florieren sogar.
Mit dem ersten Musikfestival im Jahr 2011 gründete Sarah Calhoun auch die Red Ants Pants Foundation. Die gemeinnützige Stiftung fördert Frauen und Mädchen sowie Gemeinden und Familienbetriebe in der Region. In dem Zelt der Red Ants Pants Stiftung treffe ich auf einige Absolventinnen von Calhoun's Girls Leadership Program. Bei dem Führungstraining waren sie 16, 17 Jahre alt. Inzwischen sind sie um die 20. Mackenzie Serrano etwa will eines Tages an der Uni Landwirtschaft lehren.
Stereotypically, it's said that women can't do.
Es heißt immer, Frauen könnten auf einer Ranch nicht die Arbeit tun, die ein Mann tut. Das ist ein Klischee. Ich will den Weg für Frauen in der Landwirtschaft ebnen. Und beim Führungstraining habe ich das Wissen dafür bekommen.
Draußen vor dem Zelt der Red Ants Pants Stiftung sitzen an langen Klapptischen Dutzende von Mädchen im Teenageralter, die alle das Führungstraining machen wollen. Die Absolventinnen erzählen ihnen gern von ihren eigenen Erfahrungen.
Für mich ist das eine der kraftvollsten Zeiten des Jahres, weil ich hier ganz wunderbare, tatkräftige Frauen treffe.
Meda Ogden stammt aus dem Norden Montanas nahe des Glacier Nationalparks und hat dort als ehrenamtliche Helferin das Kettensägen und Baumfällen erlernt. Nach ihrem Studium will sie in der Holzindustrie als Managerin tätig sein. Beim Leadership Training hätte sie notwendige Kommunikationstechniken erlernt, um sich gegen die Männer in der Branche durchzusetzen, sagt sie.
It makes me feel powerful.
Dadurch fühle ich mich machtvoll. Teils bin ich auch wütend, dass Frauen in diesen Bereichen immer noch unterrepräsentiert sind. Das wird sich hoffentlich schnell ändern. Und dazu will ich beitragen.
Ein paar Schritte weiter findet eine Sägepräsentation statt. Hier können Laien sich ausprobieren, wie man zu zweit per Hand einen Baumstamm durchsägt. Eine Frau weist gerade zwei andere Frauen darin ein, wie sie die lange Säge zwischen sich halten und im gleichen Rhythmus hin und her bewegen sollen. Schließlich haben die beiden Frauen es geschafft und den Baum durchgesägt. Das kürzere Ende fällt auf die Erde. Hut ab vor so viel Frauenpower. Ich schlendere weiter. Ich will wissen, was halten Männer von Sarah Calhoun und ihrem Festival?
Das Red Ants Pants ist besser als die meisten Festivals, weil es von Frauen organisiert wird. Alles ist sauberer und freundlicher. Und es gibt gute Aktivitäten. Morgens zum Beispiel Yoga.
I love being at Red Ants. She's got such a good genre of music.
Ich bin gerne hier. Sie hat eine so gute Auswahl an Musik und ihre Motive und wohin sie das Geld steckt. Sie hilft den Frauen sehr. Und es geht auch viel an die kleinen Farmen und Geschäfte. Die brauchen hier Hilfe. Vor allem, nachdem Corona so vielen den Garaus gemacht hat.
Raise your hand if you're having a great
time! Es dämmert bereits, als ich das Festival verlasse. Bis zum nächsten Mal.
Coming to us all the way from Nashville, I'd like you to give a warm welcome to Logan Ledger!
Ja, und jetzt wurde er schon so schön anmoderiert. Da bleibt mir eigentlich gar nichts übrig, als jetzt Logan Ledger zu spielen. Hier ist er mit dem Song Obviously. Und das hier ist mal ganz andere Musik aus Montana. Philipp Arberg heißt der Komponist und Pianist, den wir jetzt hören. Das Lied heißt High Plains. Um 12 geht der Sonntagsspaziergang in eine kurze Nachrichtenpause. Und danach schauen wir uns eine besondere Stadt in Brandenburg an. Malen und pinseln an der Ostsee, um dann zu ergründen, warum die Menschen in Finnland eigentlich so glücklich sind. Da bin ich wieder, Laura Kingston, und ich nehme Sie jetzt mit nach Brandenburg, zusammen mit dem Kölner Kabarettisten Reinhard Grebe.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, Es ist meistens Schlecker, kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Brandenburg, ich fühl mich heut so leer, ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 3 Millionen, in Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel, im Auto aus den Schweden ist heut Achim Menzel. Brandenburg. Berlin. In Brandenburg, in Brandenburg, ist wieder jemand voll in die Allee geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet. Mark Brandenburg, Brandenburg, ich fühl mich heute so ausgebrandenburg. In Berlin kann man so viel erleben, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Brandenburg. Im Adlon ist heut Nacht Hillary Clinton, in Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.
Reinhard Grebe war das mit Brandenburg und der wohnt inzwischen übrigens selber Teilzeit in Brandenburg und hat letztes Jahr in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass er das Lied heute so nicht mehr schreiben würde. Er sagte, und ich zitiere, das Lied beruht auf dem Prinzip Oberflächlichkeit. Na dann, lassen Sie uns doch jetzt mal richtig tief eintauchen. Und zwar reisen wir jetzt in eine der ältesten Städte Brandenburgs, Jüterbock. Noch nie von gehört? Dabei war die Stadt Jahrhunderte über wichtiger und bedeutender als Berlin. Mein Kollege Rocco Tiede war zum 850. Stadtjubiläum in Jüterbock.
Ich bin waschechter Jüterbocker, bin hier geboren und werde höchstwahrscheinlich hier auch sterben. Der Enosaurus ist soweit, was soll's, ich sehe das ganz locker.
Das sagt Wolf-Dieter Boche. Der Ingenieur ist seit seiner Pensionierung vor 7 Jahren Stadtführer. Mit ihm lernen wir einen Ort kennen, der bereits 1174 das Stadtrecht erhielt. Lange bevor Berlin auf den Landkarten erschien. Aber zuerst macht er klar.
Einheimische erkennt man daran, dass sie Jüterbock sagen. Jüterbock, mit CK eigentlich gesprochen. Und Leute, die von außerhalb sind, die sagen Jüterbock. Gibt's nicht, heißt Jüterbock. Und nichts anders.
Wie es zum Stadtnamen kam, das wird unser Cicerone am Ende des Rundgangs durch die brandenburgische Stadt auflösen.
Jüterbock ist die älteste Stadt im Land Brandenburg. Stadt mit Stadtrecht. Kann man ja auch ausrechnen, 850 Jahre Stadtrecht. Die Urkunde ist nicht mehr da. Die ist im Laufe der Zeit irgendwann verschwunden. Aber es gibt Schriftstücke, in denen festgehalten ist, wann Jüterbock das Stadtrecht bekam.
Verliehen hat das Stadtrecht der damalige Erzbischof Wichmann von Magdeburg. Da gab es zum Katholizismus noch keine Alternative. Heute ist die evangelische Konfession an vielen Orten der Stadt sichtbar. Sie wurde nach der Reformation mit Luther für viele Jahrhunderte zur dominierenden Religion in der Region. Wolf-Dieter Boche führt uns zuerst an den damaligen Stadtrand. Jetzt stehen wir in der Vorstadt Damm, wo sich nach den Slawen die ersten deutschen Siedler ihre Häuser bauten.
Und hier draußen wurde eine Kirche und ein Kloster errichtet. Und hier haben dann Nonnen des Zisterzienserordens gelebt. Von diesem Kloster ist nicht mehr viel übrig, aber ein Gebäude noch. Und das ist das sogenannte Zellengebäude, wo wir den schönen Staffelgiebel sehen.
Heute befindet sich darin eine evangelische Grundschule. Ein weiteres sakrales Gebäude mit einer anderen Nutzung ist die Bibliothek des Ortes, untergebracht in der Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters. Hier findet die Bücherausleihe unter gotischen Gewölben mit wunderschönen Wand- und Deckenmalereien statt. Vis-à-vis des Eingangs steht noch die barocke Sandsteinkanzel. Nur den Altar gibt es nicht mehr. Er wurde in den Dom nach Fürstenwalde gebracht, weil dieser im letzten Weltkrieg zerstört wurde. Aber nicht alle Kirchen wurden umgewidmet.
Diese Kirche, wir sagen heute die Liebfrauenkirche dazu, wurde auch 1174 geweiht, also genau in dem gleichen Jahr, wo Jüterbock Stadtrecht erhielt.
Das bedeutendste Gotteshaus ist die Nikolaikirche. Deren Doppelturmfassade mit den unterschiedlichen Turmdächern sieht man schon von Weitem, wenn man auf die Stadt zufährt.
Unsere Nikolaikirche, die wurde im 14. Jahrhundert errichtet, Bauzeit ungefähr 100 Jahre, also ein bisschen länger wie der Berliner Flughafen. Da kann man so ja, gut 500, 600 Gläubige unterbringen in der Kirche. Die Kirchtürme sind 65 Meter hoch. Dort oben hat der Türmer gewohnt.
Er war bis 1918 für das Läuten der Glocken zu den Gottesdiensten und als Feuerwächter zuständig. Die Kirche selbst beherbergt eine Reihe von Schätzen, wie ein Altar von Lukas Cranach, eine große Rühlmann-Orgel und zusätzlich eine bewegliche kleine. Die Wand- und Deckenmalereien mit den Symbolen der Evangelisten, von Propheten sowie Szenen aus dem Marienleben sind beeindruckend. Außerdem eine Kanzel aus der Zeit des Manierismus und der sogenannte Tetzelkasten, eine Einbaumtruhe aus der Zeit um 1300.
Jetzt das Stichwort Reformation. Im Jahr 1517 ist Johann Tetzel nach Jüterbock gekommen und hat hier gepredigt und Ablassbriefe verkauft.
Zum Beispiel für die Nikolaikirche in Jüterbock, aber auch für den Petersdom in Rom.
Und Tetzel hat natürlich den Glauben der Menschen ausgenutzt. Ja. Wenn jemand stirbt, entflieht die Seele. Und die Seele muss aber, weil jeder Mensch im Leben gesündigt hat, ins Fegefeuer. Und wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele vom Fegefeuer in den Himmel springt.
Dieses Geschäftsmodell wurde durch Luthers Thesenanschlag im 40 Kilometer entfernten Wittenberg und die Reformation schnell beendet. Jüterbock verdankte seinen historischen Reichtum besonders der strategisch guten Lage.
Weil es an der Kreuzung zweier Handelsstraßen lag. Einmal Rostock-Leipzig und auf der anderen Seite Breslau-Magdeburg. Und Sie wissen auch, gibt ein schönes Sprichwort, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr wie Arbeit ein. Es soll in dieser Zeit bis zu 200 Tuchmacher in Jüterbock gewesen sein. Jüterbock wuchs, es waren nachher so im 14. Jahrhundert ungefähr 4000 Einwohner. Und somit war Jüterbock größer wie Wittenberg oder auch Halle an der Saale. Aber Jüterbock hatte einen Nachteil, hier hat sich keine Universität niedergelassen.
Die Sonderstellung der Stadt ergab sich aus der Neutralität sowie der Zugehörigkeit zum Erzbistum Magdeburg.
Südlich war Kursachsen, nördlich war Kurbrandenburg. Jüterbock hat doch einen bestimmten Reichtum erreicht. Und dort, wo Geld ist, sind auch Naira. Und deshalb hat man Abt
1200 eine Stadtbefestigung errichtet, zuerst aus Holz und dann nachher aus Stein. Und wir sehen hier noch Reste dieser Stadtmauer, die war natürlich bedeutend höher. Schauen Sie mal hinten an diesen Wachturm, dort ist eine Tür. Und bis zur Oberkante der Tür ging die Stadtmauer, also ungefähr 6 Meter hoch. Und die war nicht so leicht zu überwinden.
Es ist die älteste, in Teilen erhaltene Befestigung Brandenburgs. Auch das dazugehörige Wallgrabensystem ist hier und dort noch erkennbar. Und einige der zahlreichen mittelalterlichen Türme. Dank der Stadtbefestigung war eine permanente Bewachung unnötig. Aber für den Fall einer Verteidigung wurde vorgesorgt.
Und dazu musste jeder gesunde Mann in der Stadt einen Helm und eine Waffe haben. Eine Armbrust oder eine Pike oder eine Hellebarde oder ähnliches. Zugang zur Stadt gab es nur über 3 Stadttore. So, wir gehen mal jetzt ein Stück weiter.
Am Zinner Tor. Der Name verweist auf das etwa 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Kloster Zinna, liest Herr Boche den Text einer Holztafel vor.
Wer seinen Kindern gibt das Brot und leidet nachmals selber Not, den schlage man mit der Keule tot. So, aber jetzt muss ich Sie enttäuschen. Die Keule und der Spruch haben eigentlich überhaupt keinen direkten Bezug hintereinander.
Dann kommt er auf die Städte zu sprechen, die wie Bremen, Halberstadt oder Perleberg einen Roland im Stadtbild zu stehen haben, als Ausdruck der eigenen Gerichtsbarkeit.
Die Jüterbocker waren bescheidener. Die haben an jedes Stadttor eine Keule gehängt. Die weist darauf hin, die Stadt darf selbst Gericht halten. Gut, gehen wir mal durch das Tor durch.
Aber wie in vielen anderen Orten Deutschlands auch, führten Stadtbrände und besonders der 30-jährige Krieg zu einem Niedergang. Die Bevölkerung sank auf etwa 300 Einwohner. Vieles erinnert an aktuelle Kriege in unseren Tagen.
Die Menschen sind verhungert, wurden ermordet oder sind geflüchtet.
Es ging auf und ab, bis die Stadt als Garnisonsstandort für die Preußen von Interesse wurde. Das Militär blieb bis ins 20. Jahrhundert. Kaiserzeit, Wehrmacht und nach dem Zweiten Weltkrieg Sowjetarmee.
Garnisonsstadt, 1994 sind die letzten Russen abgezogen. Und Jüterbock hat nun das Problem, ja, diese vielen Gebäude, die entstanden sind, irgendwie zu vermarkten.
Herr Boche kennt noch den Häuserverfall und das graue Stadtbild seiner Heimatstadt zu DDR-Zeiten. Und so kann er bestätigen:
Es ist Stadt insgesamt schöner geworden. Es ist mehr gepflegt hier. Es wurden die historischen Stätten hergerichtet. Wenn wir jetzt sehen, die Türme, alles restauriert. Die Häuser sind eigentlich alle soweit in Ordnung, bis auf wenige. Das war eben so nicht. Heute hat Jüterbock 12.500 Einwohner, eigentlich keine bedeutende Industrie. Nahezu einzige nennenswerte Fertigungsstätte ist Jytro-Konserven.
Kommen Sie ruhig.
Alles klar, prima. Hallo, hallo.
In der vor über 100 Jahren gegründeten Konservenfabrik werden bis heute Feinkostartikel von Gurken über Ketchup oder Knoblauch im Glas auch für viele Supermärkte am Jüterbocker Stadtrand produziert. Nun erreichen wir ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, das historische Rathaus.
Das ist das zweitälteste Backsteinrathaus im ganzen Land Brandenburg. Das älteste steht in der Stadt Brandenburg, erbaut im 15. Jahrhundert. Zunächst als Kopus, als Kaufhaus. Diese Figur hier links ist natürlich der heilige Mauritius. Und Mauritius ist der Schutzpatron des Erzbistums Magdeburg gewesen. Und weil wir eben bis 1635 zu Magdeburg gehörten, also während des 30-jährigen Krieges.
Im Inneren gibt es das spätgotische Fürstenzimmer mit einem schönen Sternengewölbe und einer gedrehten Sandsteinsäule in der Mitte. In der Gerichtslaube wurden Prozesse geführt.
Und unter anderem wurde auch hier der Kaufmann Hans Kohlhaas verurteilt.
Heinrich von Kleist hat sein Leben in einer Novelle und die Jüterbocker haben ihn in einer Holzfigur neben dem Rathauseingang festgehalten. Dann stehen wir unter dem Gewölbe der Gerichtslaube des Rathauses mit verschiedenen Wappen.
Der schwarze Adler ist Preußen, der rote Adler ist Brandenburg. Dann haben wir das Jüterbocker Wappen mit dem Ziegenbock. Und wir haben noch das sächsische Wappen, weil wir ja von 1635 bis 1813 halt sächsisch waren.
In diesem Jahr könnten dank des Stadtjubiläums einige Besucher mehr als üblich nach Jüterbock finden. Bis zu 15 Führungen hat Herr Boche pro Saison.
Aus ganz Deutschland. Ich habe sogar einmal ein englisches Ehepaar gehabt. Und ich kann kein Englisch. Aber die Dame war clever. Die hat dann auf ihrem Handy so eine Übersetzungs-App runtergeladen. Und das ging wunderbar.
Aber was bedeutet nun eigentlich der Name der Stadt? Und hier hat Wolf-Dieter Boche lustige Erklärungen parat.
Um Jüterbock sollen mal 14 Windmühlen gestanden haben. Und eines Tages kam ein Bauer von einem Dorf, der hatte sich dort einen Ziegenbock gekauft. Und als er an den Windmühlen vorbeikam, fällt ihm ein, verflixt nochmal, ich muss ja noch zum Müller Schulze gehen. Ich muss ihm ja noch sagen, wann ich mein Getreide bringen will. Wo soll ich den Ziegenbock anmachen? Ja, da war was, so unten was Holz. Er macht den Ziegenbock an, geht rein und die beiden, die beratschlagen. Kommt der Bauer raus, ist sein Ziegenbock weg. Staunt, er guckt und plötzlich sieht er, da hat er den Ziegenbock an so einen Windflügel angebunden und der ist jetzt immer mit dem Wind rumgeflogen. So, und dann hat er gerufen, mein Jüterbock, mein Jüterbock, mein Jüterbock. Also Jüterbock.
Auch seine zweite Herleitung zum Stadtnamen ist nicht minder skurril.
Und die Stadtväter haben nur beraten, wie sie heißen soll und konnten sich nicht einigen. Bis einer gesagt hat, jetzt reicht's. Wer morgen früh zuerst durchs Neumarkttor kommt, nach dem wird die Stadt benannt. Frühmorgens machen die Torwächter die Tür auf und Jutta, die Krüherin Jutta, Gastwirtin, Jutta mit ihrem Ziegenbock kommt. Jutta mit dem Bock, Jüterbock. Nun wissen Sie es.
Rocco Tiede hat die geschichtsträchtige Stadt Jüterbock in Brandenburg vorgestellt. In der letzten Aprilwoche gibt es in der Stadt übrigens ein Festprogramm, wenn auch Sie 850 Jahre Jüterbock feiern wollen.
Warum muss immer Wien allein die Stadt der Schlagerdichter sein? Warum nicht einmal eine Stadt, die noch kein Mensch besungen hat? Auch Miesbach manchen Zauber weiß, wenn es auch kein großer Dichter preist. Wieso fand niemand Melodien für Ingolstadt und Neuruppin? Ich denke mir, dass jede Stadt ihr Schlagerlied zu fordern hat. Zum Beispiel, mein Herz flammte wie ein Blütenstock für Jüterbock, für Jüterbock. Ja, was soll ich denn mit Allenstein? Das reimt sich nur auf Gallenstein. Für einen Reim auf Bitterfeld gib mir bestimmt kein dritter Geld. Doch Jüterbock, das gibt was her. Den Ort mach ich noch populär. Man kann doch Bäume blühen sehen, auch wenn sie nicht im Prater stehen. Der Wein, den man im Grimmsing saugt, wird auch in Jüterbock verkauft. Der Bahnhof und das Krankenhaus, die sehen alle ähnlich aus. Und Wald und Wiese, Busch und Feld sind als Umgebung herumgestellt. Wieso ist das nicht eine Stadt, die jedem was zu bieten hat? Na also, mein Herz flammte wie ein Blütenstock für Jüterbock, für Jüterbock. Na gewiss, die Stadt gewöhne sehr, wenn sie am Strand der Donau wär. Und wenn sein Oessen Steffi ist, na dann wär Jüterbock komplett. Und wenn es dann auch anders hieß, wär Jüterbock beinahe Paris. Jedoch der Gipfel wird erreicht, wenn man die Stadt im Tonfilm zeigt. Der Jannings herrscht dann in der Stadt, das fröhlich nicht zu lachen hat. Und fehlt doch Annabella dir, sie ist ein aus Probstella hier. Und Albers singt total barock dann, sous les toits de Jüterbock. Das Lied der Uferproduktion spielt dann ein jedes Grammophon. Drin, küsst dich die Jüterbockerin. Denn was am Rhein ein alter Brauch, na das können die an der Jüte auch. wo kämen, wenn dem nicht so wär? Die ganzen Güterböcker her.
Wenn Sie das hören. Was löst das bei Ihnen aus? Fühlen Sie sich inspiriert? Wollen Sie zu Pinsel und Farbe greifen? Die Ostsee ist so eine Inspiration für viele Künstlerinnen und Künstler. Deswegen haben sich viele davon im Fischland Das Zingst in Mecklenburg-Vorpommern niedergelassen. Meine Kollegin Katja Bülow hat sich inspirieren lassen und eine kreative Auszeit an der Ostsee genommen.
Vom Spazierweg am Bodden aus ist die Holländerwindmühle mit ihren leuchtend weißen Flügeln weithin zu sehen. Ein Ehepaar aus Hamburg hat das einstige Wahrzeichen der Künstlerkolonie vor ein paar Jahren auf historischem Fundament wiedererrichtet, um dort ein Café zu betreiben. Oben, wo früher das Mahlwerk seinen Platz hatte, steht heute eine betagte Druckerpresse. Malen mit Strandholz und Fred, so steht es auf den Plakaten, die am Eingang zum Café aushängen. Jedes Mal, bevor Fred Lautsch mit seinen Kursen beginnt, muss er die Presse erst von schweren Ketten befreien.
Ja, weil wir hier in einem Raum sind, der auch als Café benutzt wird. Und dann gibt es eine Menge Besucher und Touristen. Und wenn die hier dran drehen würden, dann wiegt dieser Tisch, den wir da hin und her bewegen, ungefähr so viel, dass man 8 Personen braucht, um ihn wieder reinzuheben. Und wenn man so weit dreht, fällt er einfach runter. Und dann, wenn ein Fuß drunter ist, ist der Fuß ab.
Das Meer ist für den 64-Jährigen schon seit seiner Kindheit ein zentrales Thema.
Ich bin in Brandenburg geboren und mein Klassenlehrer und Zeichenlehrer ist damals mit uns schon immer in die Natur gegangen und wir mussten ganz viel draußen malen. Und der hat uns damals beigebracht, wenn man Wasser malt, malt man nicht Wasser als Fläche, sondern ganz, ganz viele Fische übereinander. Und das hat mich dazu geführt, da bin ich heute noch dran, also bin ich hängen geblieben an diesen Schichtungen. Und was mich fasziniert, ist die Serie, also die immer Wiederholung. Und wenn du jetzt Meer anguckst, Wellen anguckst, dann gibt es eine ständige Wiederholung und eine ständige Unterschiedlichkeit und nie einen Stillstand.
Von Brandenburg ist Fred Lautsch nach seiner Armeezeit nach Stralsund gezogen, wo er nach der Wende den Verein Jugendkunst mitgründete, eine alte Spielkartenfabrik wiederbelebte und 27 Jahre lang eine Buchmanufaktur für kleine Auflagen betrieb. Doch der Mann mit dem grauen Bart und dem jungenhaften Lächeln winkt ab. In Zukunft will er sich ganz und gar seiner Kunst widmen. Mal in seinem Atelier in Stralsund, mal in der Ahrenshofer Mühle, seinem kreativen Malwerk. Wobei Malen eigentlich nicht ganz der richtige Ausdruck für das ist, was er dort tut.
Ja, also wir haben das Strandgut, so wie es am Meer gefunden wird. Also das Brett, ne, im Glücksfall hat es dann schon Schrifthöhe. Das heißt, wir haben eben durch die Maschinen eine bestimmte Höhe, die wir einhalten müssen, da kommen wir nicht raus. Und ich baue dieses Strandgut einfach nur auf, dass es die Schrifthöhe hat. Und ansonsten wird nichts damit gemacht. Und jetzt musst du mit dem Teil, also mit diesem Brett, mit der Störung, mit dem Kratzer, mit dem Wurmloch, was da reingefressen ist, musst du halt leben und musst schauen, was da passiert. Und deswegen ist es ein malerischer Vorgang, weil die Idee des Bildes entsteht aus dem Anschauen und Überlegen, was man damit macht und was man noch dazu macht. So ähnlich wie in der Malerei.
An der Wand hängen eine Reihe von Bildern, die er mit dieser Drucktechnik geschaffen hat. Wellen, Meer, Himmel, zusammengesetzt aus immer und immer wieder übereinander gedruckten Farbschichten. In seinen Kurs kommen vor allem Touristen, wie die Familie Krüger aus der Nähe von Magdeburg.
Und jetzt drehst du einfach an dem Watt, wenn der Tisch hier ist, musst du in Richtung Tisch drehen.
Also nur Kreis. Mhm.
Elise, die Jüngste in der Runde, steht an der großen Druckpresse, die früher einmal dem Preroer Künstler Theodor Schulze-Jasmer gehört hat. Gut 3 Stunden dauert der Kurs. Andrea Wegner-Crispin aus Schleswig-Holstein gesteht.
Den Zufall zuzulassen, das ist immer erstmal so eine erste Hürde. Also weil man doch in den allermeisten Fällen, wenn man mit Kunst zu tun hat, versucht ein vorprogrammiertes Bild auf irgendein Trägermedium zu bringen. Und das ist hier an der Stelle einfach, ja, da setzt einem die Natur was entgegen.
Trotzdem ist sie am Ende zufrieden mit ihrem Werk. So wie die 12-jährige Elise.
Ich würde es dann irgendwie in mein Zimmer hängen oder sowas und dann da schön an die Wand hängen und dann kann ich das jeden Tag angucken.
Und genau das ist es, was Fred bei seinen Teilnehmern erreichen will.
Eine bestimmte Sichtweise auf Dinge, die man beobachtet, die man nicht festhalten kann. Ich sitze manchmal eine Stunde am Meer und brauche keine Ablenkung, und ne, weil eigentlich ist alles schon da, du musst es nur entdecken wollen. Und wenn ich es schaffe, sozusagen, dass entdeckt wird, was in dem Holz schon steckt und mit wie wenig Aufwand man sozusagen die Stimmung der Landschaft hier mitnehmen kann. Wenn das gelingt, habe ich schon, ist das, was ich eigentlich will. Also sie sollen nicht Künstler und Kunststudierende werden. Das schafft man in 3 Stunden noch nicht.
Jahrhundertelang war die Halbinsel Fischland das Zingst ein abgelegener, einsamer Ort. Die Menschen dort lebten vom Fischfang, fuhren auf Segelschiffen zur See oder waren Kleinbauern. Als der Maler Paul Müller-Kempf im Jahr 1889 zum ersten Mal dorthin kam, verliebte er sich schlagartig in die Halbinsel mit ihren redgedeckten Karten, der Steilküste und den windschiefen Bäumen. Schnell entstand die erste Kunstschule, immer mehr Gäste entdeckten den Charme der Halbinsel. Ein Kunstpfad mit 10 Stationen führt heute zu den Malorten von einst. Es gibt ein großes Kunstmuseum, etliche Galerien, Ateliers und Orte, die dazu einladen, selber kreativ zu werden. Künstlerhaus Prero, so steht es auf dem alten, rostroten Zeesbootsegel, das Birgit Mund vor ihrem Holzhaus knapp 20 Kilometer nordöstlich von Ahrenshoop gehisst hat. Drinnen gibt es 2 Ateliers, im unteren treffen sich gerade die Teilnehmer eines Ölmalkurses. An der Wand im Treppenhaus haben sich schon etliche Künstler verewigt, die hier seit Mai 2017 unterrichten. Birgit Mund ist darauf ein bisschen stolz.
Da ist Anke Gruß, da ist Christian Sanladerer, hier ist auch Pastellmalerei, dann Barbara Hirsekorn. Und diesen netten, pinkelnden Mann hier über der Tür, den hat mir Andreas Nossmann rangezeichnet, den ich ganz doll verehre und das ist ein ganz toller Zeichner.
Eigentlich ist die 64-Jährige gelernte Friseurin, hat später jahrelang im Achterndiek, der Gaststätte ihres Mannes, gearbeitet und irgendwann angefangen, nebenbei Kunstunterricht zu nehmen.
So zwischendurch, zwischen Frühstück und Abendgeschäft, bin ich dann zum Malen gegangen.
Und nach wurde daraus so etwas wie eine Sucht, aus der die Idee entstand, ein eigenes Künstlerhaus in Prero auf dem Darß aufzubauen. Die Gemeinde allerdings lehnte ihren Bauantrag zunächst ab.
Erst hieß es, ach, das wären doch wieder nur Ferienwohnungen. Ne? Keiner konnte sich vorstellen, dass wir so ein großes Haus nur für die Malerei bauen. Ja, aber dann haben sie es eingesehen, dass ich das wirklich nur zu Zwecken der Kunst auf dem Darß und in Prero und das wieder auflebt. Es gab ja schon früher hier Maler, die ein Künstlerhaus gebaut haben oder auch Kurse gegeben haben. Und jetzt wollen wir die Tradition mal fortsetzen.
Die Kursteilnehmer haben ihre Malutensilien in Rucksäcke gepackt. Es geht zu Fuß zum Preroer Hafen, wo erst einmal die Staffeleien aufgebaut werden müssen.
Muss ich selber gucken mit dem Teil hier.
Silke Bieling, die aus Sachsen-Anhalt angereist ist, hat bisher nur drinnen im Atelier gemalt. Trotzdem ist sie relativ schnell startklar.
Alles easy, ich hab's schon mal probiert zu Hause.
Draußen in der Natur zu malen, Kursleiter Thomas Becht tut das mit großer Leidenschaft.
Man ist unter einem gewissen Zeitdruck und man malt einfach noch konzentrierter und nimmt diese Eindrücke, die die Natur bietet, einfach in sich auf und kann dann, wenn man die Bilder später anschaut, wieder rausziehen. Es ist also ein sehr intensiveres Arbeiten als im Studio.
Dass er sich dafür ausgerechnet die Ölmalerei ausgesucht hat, bei der einiges an Ausrüstung nötig ist, findet er ganz und gar nicht abwegig.
Das ist in Amerika und in England und in Skandinavien viel verbreiteter als bei uns in Deutschland. Und ich hoffe, das nimmt hier noch stark zu.
Und was die Ausrüstung angeht, hat er sich eine Menge Tricks einfallen lassen.
Ja, man kann kleinste Staffeleien mitnehmen, man kann die Farben reduzieren, man kann eine Malbox basteln oder kaufen, in die man dann, was ja eigentlich das größte Problem ist bei der Ölmalerei draußen, wie transportiere ich mein nasses Ölbild nach Hause? Und dafür habe ich Boxen gebaut, in die man diese Malplatten reinschieben kann, damit die im Rucksack lagernd vor sich hin trocknen können.
Die Kursteilnehmer sind startklar. Thomas Becht, der seine Staffelei auf einem Bootssteg platziert hat, führt ihnen vor, wie er die Leinwand ganz dünn in Orange und Gelb grundiert.
Wenn ich jetzt die Leinwand weiß lassen würde, was natürlich auch geht, dann müsste ich aber überall Ölfarbe auftragen. Und wenn ich die schon mal eingefärbt habe, dann habe ich die Freiheit, so ein bisschen im Skizzenhaften zu bleiben.
Er skizziert, koloriert, schafft in kürzester Zeit ein Bild von Bodden und Booten. Dann sind seine Schüler dran. Wie es sich für Silke Bieling anfühlt, zum ersten Mal draußen zu arbeiten?
Gut. Bis auf den Wind. Der stört. Das lässt immer alles umfallen.
Eine besonders starke Böe reißt plötzlich die Staffelei des Kursleiters um. Sein Bild muss aus dem Schilf geborgen werden. Der Mann bleibt entspannt. Auch das gehöre eben dazu, wenn man sich nach draußen in die Natur begibt. Drucken, Malen, Fotografie. Auf der Halbinsel Fischland-Daszingst gibt es viele Möglichkeiten, die Seele in Farbe zu tauchen. Und auch in anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ist Kreativurlaub in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Nischenprodukt geworden. Frank Köpsch, der wie Thomas Becht regelmäßig Kurse im Preroer Künstlerhaus anbietet, hat sich auf Tiermalerei spezialisiert. Er liebt es, mit seinen Schülern mitten in der Natur zu stehen, Rehe oder Wildschweine zu skizzieren oder dem Schrei der durchziehenden Kraniche zu lauschen.
Man fängt an zu malen. Wenn man das schafft, ist es wie ein bisschen ja, Yoga. Man taucht ein, man malt und mit mal stellt man fest, die Zeit ist weg.
Um die 100 Künstler bieten heute in Mecklenburg-Vorpommern Kurse an, so schätzt er. Eine Offerte mit Geschichte.
Das Thema Malreisen im Sinne eines touristischen Angebotes, ja, das begann letztendlich irgendwo Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn man so will, als die gesamte Freiluftmalerei sich entwickelt hat. Ob das in Frankreich war, bis hin zu ganz Europa, wo es dann letztendlich die entsprechenden Künstlerkolonien gab. Das Bürgertum wurde immer stärker, immer breiter. Das heißt, immer mehr Schichten der Bevölkerung hatten Geld und konnten letztendlich dann sich auch so etwas leisten wie Reisen und sind dann dorthin gefahren, um, sag ich mal so, an einigen Orten mit Künstlern gemeinsam zu malen.
Frank Köpsch ist einer der Organisatoren und Netzwerker im nordöstlichsten deutschen Bundesland. Er stellt unter anderem jedes Jahr im Mai das Kühlungsborner Ostseeplenär auf die Beine. Eine Woche lang bieten Künstler bei diesem Festival Kurse an, es wird unter freiem Himmel gemalt und gezeichnet und zum Abschluss gibt es eine Ausstellung, bei der die kleine, direkt an der Strandpromenade gelegene Kunsthalle dann fast bis unters Dach mit den Werken der Teilnehmer gefüllt wird. Der 64-Jährige, der all das 2017 ins Leben gerufen hat, schmunzelt zufrieden.
Was gibt es Schönes, als in der Sonne am Strand zu stehen, das Rauschen der Wellen zu hören und gemeinsam mit anderen Menschen zu malen und zu lachen. Also das ist das, was eigentlich immer wieder das Schöne ist. Gut, das ist die eine Sache, die romantische Sache. Die andere ist Geld verdienen als Künstler, Geld verdienen, ganz einfach. So, das ist eben ein Teil unserer Einnahmen und es ist ein wunderschöner Teil.
Meine Kollegin Katja Bülow hat sich künstlerisch ausgetobt an der Ostsee. Und auch der folgende Künstler stammt von der Ostsee. Holly North ist das mit dem Song Meer. Das mit dem Glück ist so eine Sache. Einige Philosophen haben sich schon an dem Thema versucht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich das ja auch, das mit dem Glücklichsein. Die Vereinten Nationen wollen Glück bemessen können, und zwar mit dem Weltglücksindex. Der besagt, dass niemand auf der Welt glücklicher ist als die Finnen. Schon zum 7. Mal in Folge liegen die dieses Jahr vorn. Die Kriterien sind zum Beispiel das Bruttosozialprodukt, da liegt Finnland allerdings unter ferner Liefen, die Lebenserwartung, die soziale Unterstützung, Freiheit und Großzügigkeit und das Maß an Korruption. Meine Kollegin Hildburg Haider lebt seit 2 Jahren in Finnland und hat Landsleute nach den Bedingungen für ihr persönliches Glück befragt.
Im Ofen klingt die schwarze Orgel. Da schwinden alle Alltagssorgen, so lautet ein altfinnischer Saunaspruch. Wen eine Sauna nicht glücklich macht, dem ist nicht zu helfen. Was gehört sonst noch zur Grundausstattung des Wohlbefindens? Außer dem Allheilmittel Sauna, Tee und Schnaps?
I will have given the recipe for what happiness.
Ich werde Ihnen eine Anleitung geben für das Rezept Zutaten zum Glücklichsein.
Der finnische Staatspräsident Alexander Stubb in einem Fernsehinterview.
The interesting thing is that
Glück ist bestimmt etwas, wonach alle streben. Ich halte Glück sogar für den Sinn des Lebens. Aristoteles sprach darüber. John Locke sprach darüber. Die Verfassung der USA spricht von Leben, Freiheit und Streben nach Glück. Aber es geht auch um etwas sehr Individuelles. Wenn ich Sie frage, was macht Sie glücklich, höre ich wahrscheinlich etwas ganz anderes als das, was mich glücklich macht.
Miksi minä olen onnellinen? Minä olen onnellinen siksi, että
Warum bin ich glücklich? Ich bin glücklich, weil ich in einem sicheren Land lebe und ich mich selbst habe. Ich kann mich zum Beispiel auf die medizinische Versorgung, auf Freunde und darauf verlassen, dass ich genug Geld zum Leben habe.
Das sagt meine Finnischlehrerin Milja Juti. Immer wieder höre ich bei meiner Umfrage, dass die Finnen Vertrauen in ihren Staat haben und auch weitgehend in ihre Mitmenschen. Und dass sie alles haben, was sie zum Leben brauchen. Auch wenn sie schöne Dinge schätzen, zu Statussymbolen sind Finnen nicht leicht zu verführen.
Darf ich zuerst auf diese Statistik antworten? Weil ich glaube, dass die Finnen nicht so hohe Erwartungen haben und deswegen können sie sagen, die sind glücklich.
Der Cellist Thomas Dybczubaka, Mitglied des Metaphor-Quartetts. Ihn und seine Kollegen treffe ich 2023 beim Kammermusikfestival von Kuchmo.
Mich macht glücklich, ja, innere Ruhe, würde ich sagen. Diesen Balance zu finden ist schwierig und in meinem Leben ist Familie jetzt wichtiger als vor 10 Jahren, weil ich bin jetzt Vater, ich bin jetzt verantwortlich für die Kinder. Aber gleichzeitig professionelle Herausforderungen ist mir sehr wichtig. Das braucht man irgendwie zu weiterzumachen.
We've been getting a lot of media coverage about this, that we are the happiest nation.
Die Medien haben viel darüber berichtet, dass wir die glücklichste Nation seien.
Atte Kilpiläinen, Bratscher vom Metaphor Quartett.
What makes me happy is
Was mich glücklich macht, dieser wunderschöne See hier. Du siehst den Sonnenuntergang. Und wenn es dann ein bisschen Wind gibt, ohne Mücken oder
ekelhafte kleine Stechfliegen, eine Spezialität in Nordfinnland.
Und alles ist einfach und du brauchst nichts anderes. Und wenn du dann den Sonnenuntergang gesehen hast, kannst du immer noch zu einem Konzert gehen. Die Natur in Finnland und das Wetter jetzt sind ziemlich schön. Wenn man also einfach nur ein ruhiges Plätzchen findet, reicht das schon aus.
Konzerte von morgens bis Mitternacht. Dazwischen schwimmen im See. Das macht das Glück von Kuchmo aus. Was macht dich glücklich?
Nun, wenn du mich fragst, ob ich glücklich bin, würde ich sagen, ich bin sehr glücklich.
I would say I'm very happy.
Der erste Geiger vom Metaphor-Quartett Antti Tikkanen ist mit seiner Frau Minna Penzola künstlerischer Leiter des Festivals.
I have the kind of freedom in my life.
Ich habe eine Art von Freiheit in meinem Leben, beruflich und persönlich, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, etwas Unangenehmes tun zu müssen. Manchmal muss man durch die Wand gehen oder ähnliches. Aber im Moment spüre ich, dass ich mich an einem Punkt meines Lebens befinde, an dem es viele Möglichkeiten und Freiheit gibt. Freiheit bedeutet beispielsweise, dass niemand von mir erwartet, dass ich täglich von 8 bis 4 irgendwo sein muss.
From 8 to 4, for example.
Well, Finns are
Die Finnen sind ein so melancholisches Volk und machen sich selbst darüber lustig.
Fun about it.
Die Komponistin Outi Tarkiainen stellte 2023 beim Kammermusikfestival eigene Werke vor.
Daher war ich sehr überrascht, als ich hörte, dass man uns als überaus glücklich einstuft.
Und noch dazu 6-mal hintereinander.
6 times, really. I'm even more surprised.
6-mal? Wirklich? Das überrascht mich noch mehr. Aber was mich glücklich macht, die Menschen um mich herum und wie die Musiker und das Publikum auf meine Musik reagieren und auf andere Musik. Und natürlich die Kinder und die Natur. Es ist sehr einfach, glücklich zu sein. Wie hier in Kuchmo, wenn man von so viel toller Musik umgeben ist.
In Kuchmo, being surrounded by so much great music.
Was würde Oti wohl zum neuesten, dem 7. Ranking-Sieg sagen? Während des Musikfestivals fragte ich den Bürgermeister von Kuchmo, Juhani Juntunen, nach dem Geheimnis der glücklichen Finnen.
Ich glaube, dass die Menschen hier in Kuchmo im Allgemeinen mit ihrem Leben zufrieden sind. Und ich bin auch mit meinem Leben zufrieden. Also, ich habe meine Hobbys. Ich mag Kultur, ich mag Kammermusik, ich liebe Volksmusik, aber ich mag auch die Jagd.
Juntunen geht im Herbst mit seiner Jagdgesellschaft auf Elchjagd. Für die Beute steht daheim ein riesen Gefrierschrank bereit, mit 450 Litern Fassungsvermögen.
Ich mag Kultur, aber ich mag auch die Jagd. Und natürlich das Bärensammeln im Sommer. Moltebeeren. Die sollten in etwa einer Woche reif sein.
Was macht uns Finnen glücklich? Wir sind glücklich, weil wir in einem sicheren Land leben und wir sind gerne in der Natur. Natur, Sauna, Kultur.
Sari Rusanen, Intendantin des Internationalen Kammermusikfestivals im nordfinnischen Kuchmo.
Ich lebe gerne in Kuchmo, weil ich hier meine Aktivitäten in der Natur und in der Kultur sehr gut kombinieren kann. Hier gibt es dieses wunderbare Festival und ich kann für das Festival arbeiten. Und wir haben hier eine wunderschöne Natur. Ich kann paddeln gehen, ich kann durch die Wälder wandern, ich kann im See schwimmen. Ich liebe diesen Ort. Ich bin glücklich, dass ich hier in Kuchmo leben kann.
Ich glaube, dass ein Mensch glücklich sein kann, wenn er 3 Dinge in sich stärkt: Körper, Geist und Empathie. An erster Stelle steht der Körper.
Und für das leibliche Wohl empfiehlt Alexander Stubb ausreichenden Schlaf, gutes Essen und Bewegungstraining.
Training kann sein, zur Arbeit zu Fuß gehen, Treppen steigen, Fahrrad fahren, schwimmen gehen, was auch immer Ihnen Spaß macht. Es spielt keine Rolle, wie Sie aussehen. Es kommt darauf an, wie sich der Körper anfühlt. Und ich würde behaupten, dass er sich verdammt gut anfühlt, wenn man gut geschlafen hat, wenn man gut gegessen hat und wenn man ein bisschen Sport getrieben hat.
Ich fragte in Kuchmo die Volksmusikforscherin und Sängerin Ilona Korhonen, warum die Finnen zum glücklichsten Volk der Welt gewählt wurden.
Nature. That's very easy.
Das ist sehr leicht zu beantworten. Die Natur. Aber das ist wahr. Die Leute wollen gewöhnlich der Natur sehr nahe sein und ihre Ruhe haben. Die Städter flüchten im Sommer aufs Land. Nicht mehr alle, aber oft wollen sie einfach der Natur nahe sein.
Im neuesten Glücksindex der Vereinten Nationen ist Deutschland vom 16. auf den 24. Platz abgestürzt. Daher starte ich beim deutsch-finnischen Stammtisch in meiner neuen Heimatstadt Savonlinna eine kleine Umfrage. Uta lebt schon seit Jahrzehnten in Finnland.
Die Grundlage des Glücks hier ist zum Beispiel eine hervorragende Schulbildung für alle, ein ziemlich unkompliziertes Miteinander der Menschen, die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, viele, viele Freizeitmöglichkeiten, ja, und natürlich die Natur.
Was mich glücklich macht, ist Sauna, See, Natur, Wald, Kultur.
Auch Luise hat in Finnland eine Familie gegründet und engagiert sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Und wenn man dem Prinzip folgt, sich um seinen Körper zu kümmern, um seinen Geist und um die Menschen um einen herum, darin besteht meiner Meinung nach das Glück.
Alexander Stubb, finnischer Staatspräsident. Thank you.
Und mit den glücklichen Finnen endet der Sonntagsspaziergang. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie mich jetzt richtig glücklich machen wollen, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und das sind Krungbin.
Kurze Warnung vorab, Sie könnten Appetit kriegen beim Konsum der Zwischentöne heute.
Programmtipp.
Erst war es ein Hobby neben der Doktorarbeit, bald wurde es zur Passion. Brotbacken.
Mich hat fasziniert, dass ich mit meinen eigenen Händen ein so tolles Ergebnis aus meinem eigenen Ofen holen konnte. Und, das kommt noch dazu, ich bin ja eigentlich ein Sammlertyp, dass das nicht rumsteht.
Lutz Geißler ist mittlerweile gefragter Experte und ein erfolgreicher Autor von Brotbackbüchern. Seine Mission? Das handgemachte Brot vor dem Aussterben retten.
Für mich ist ein gutes Brot ein Brot, in das ich nochmal reinbeißen möchte und reinriechen möchte.
Auf der Suche nach dem guten Brot. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Lutz Geißler.
Um 13.30 Uhr.
Deutschlandfunk.